Bauer und herzlich willkommen zu Triathlon Podcast. Ihr wollt einen Blick hinter die Kulissen des Triathlonsports werfen? Ihr wollt erfahren, was Profisportler, Age-Grouper, Coaches und Sponsoren über den Triathlonsport zu sagen haben? Dann hört rein bei Triathlon Podcast.
Aloha und herzlich willkommen zur Erstausgabe von triathlonpodcast.de. Mein Name ist Marco Sommer und mein Premierengast ist ehemaliger Nationalschwimmer, erfolgreicher Triathlet sowie ein ziemlich erfolgreicher Unternehmer in der Branche. Ihr wollt wissen, wer mein heutiger Premierengast ist? Tja, dann bleibt dran, denn gleich nach ein bisschen Musik geht's los. Und ich sag's nochmal, Premieren-Interview. Und ihr seid dabei. Freut euch drauf. Bis gleich. Mein Gast ist Jan Sibbersen. Hi Jan,
hi.
Wie geht's dir heute?
Ja, wir sind am Tag vor der Selfish Night of the Year 2012 und die Vorspannung ist definitiv schon da, fast so wie bei einem Triathlon.
Ja.
Aber uns geht's gut, wir sind gut vorbereitet, auch wie beim Triathlon.
Mhm.
Und ich habe ein tolles Team und wir sind schon im Aufbau begriffen und sprechen ja später da auch noch ein, zwei Worte drüber.
Okay,
aber
sicher.
Alles bestens.
Prima, super. Erstmal vielen, vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit für dieses Interview nimmst, weil, wie du schon gesagt hast, du wirst wahrscheinlich noch sehr, sehr viele andere Themen auf dem Tisch haben, insbesondere Selfish Night. Und wie du gesagt hast, da kommen wir im späteren Verlauf des Interviews drauf zu sprechen. Ich würde einfach sagen, legen wir los.
Gerne.
Lass uns mal zurückgehen in deine Kindheit. Warst du damals als Kind schon sehr sportlich?
Ja, also das ist, ich hatte mit Schwimmen angefangen und das ging im Alter so von 2-3 Jahren ging das los.
Ja.
Und nicht viel später stand ich auch auf Skiern. Beide Eltern sind Sportlehrer.
Okay.
Von daher war ich definitiv vorbelastet.
Beste Voraussetzungen.
Beste Voraussetzungen, genau. Und jede freie Minute wurde irgendwie für den Sport genutzt.
Mhm.
Wobei meine Eltern aber auch immer darauf geachtet haben, dass ich dann in der Schule aufgepasst habe.
Okay, und waren deine Eltern selbst damals auch erfolgreich im Sport, oder?
Nee, die waren nicht im Leistungssport per se. Also es war eher also Hobby und Breitensport, aber die haben halt irgendwo dann erkannt, dass der Sohnemann das gerne macht und entsprechend auch gefördert, die ganze Geschichte. Und so hat dann eins das andere ergeben.
Okay. Und haben dich damals neben dem Schwimmsport noch andere Sportarten interessiert oder war es nur fokussiert auf Schwimmen?
Nee, ich war schon recht, sagen wir mal, breit aufgestellt. Also ich war auch im Turnen aktiv oder ich musste. Also so richtig eine Liebe habe ich dafür nie entwickelt.
Bodenturnen, oder?
Genau. So eine richtige Passion für Reckringe und Barren war da nie da. Aber sagen wir mal, von der körperlichen Grundausbildung, wenn man es mal so nennen darf, war das mit Sicherheit hilfreich.
Sicher.
Und das Skifahren hat Riesenspaß gemacht, schon immer. Mhm. Wobei auch das, wenn man dann wirklich hart trainiert im Skifahren oder wirklich dann auch nur noch Stangen fährt oder also Tore fährt, das Ganze dann auch jetzt vielleicht nicht mit dem Kachelzählen beim Schwimmen zu vergleichen ist, aber es geht in die Richtung.
Okay.
Und das ist, da ist der Fun-Faktor dann auch im Training definitiv limitiert.
Ja.
Und eben das Schwimmen. Das Schwimmen war aber schon immer dann eigentlich die wichtigste Sportart.
Okay. Und wann hast du so richtig mit dem Leistungsschwimmen begonnen? Wann ging das los bei dir?
Ich habe meinen ersten Wettkampf gemacht. Das waren die Stadtmeisterschaften damals in Coburg in Oberfranken.
Ja.
Da war ich, glaube ich, 5 Jahre alt. Und das kann man ja noch nicht jetzt Leistungsschwimmen nennen.
Mhm.
Aber dann schon so mit 8, 9 ging es dann los mit oberfränkischen Jahrgangsmeisterschaften, hieß es damals. Und dann bis hin dann zu bayerischen Jahrgangsmeisterschaften und dann immer so weiter. Also es ist so ein fließender Übergang, würde ich sagen. Aber wahrscheinlich so mit 8, 9, 10 Jahren könnte man das dann schon so eine Art Leistungssport nennen.
Und da warst du immer vorne mit dabei?
Ja.
Okay,
ja.
Prima. Und dann habe ich gesehen, dass du auch international an den Start gegangen bist, weil du bist letztendlich dann in die Schwimmnationalmannschaft gekommen. Wann war so der Sprung in Richtung Nationalmannschaft bei dir?
Gut, das war dann in den Jahren 89, 90.
Mhm.
Da waren dann die ersten deutschen Jahrgangsmeisterschaften, Jugendmeisterschaften.
Ja.
Und daraufhin, also die Jahreswende 1990, bin ich dann in C-Kader nominiert worden. C-Kader ist die Junioren-Nationalmannschaft.
Okay.
Und ab da ging es dann eigentlich international los mit verschiedensten Ländervergleichskämpfen, Jugend-Europameisterschaften und solchen Geschichten.
Mhm. Wo bist du dann mit der Nationalmannschaft hingereist zum Beispiel?
Gutes Länder? Ja, das war europaweit. Also okay. Das war jetzt nicht irgendwie Übersee. Wir waren zwar mal mit dem Verein in Übersee und sind mal in L.A. in Wettkampf geschwommen, mhm. aber das war schon die Ausnahme. Also eigentlich war das alles in Europa. Luxemburg, Monaco, Stockholm, also die Orte.
Aber du bist schon ganz gut rumgekommen.
Definitiv. Und das war schon im jungen Alter, also so mit 15, 16 schon.
Ja, ist doch prima. Ja. Und was waren da damals deine Paradestrecken? Also welche Schwimmlage war deine Hauptlage?
Also ich habe angefangen, beziehungsweise ich habe mich relativ spät eigentlich auf eine Strecke spezialisiert. Ich hatte ein recht breites Spektrum von 200 Kraul über 400 Kraul bis hin zu 1500 Meter Kraul. Und lange Zeit waren die 1500 Meter, also die Langstrecke, war meine beste Disziplin. Mhm. Und je älter ich geworden bin, desto kürzer ist die Strecke geworden.
Okay. Und was hast du für Bestzeiten, die du vorweisen kannst, jetzt auf 1500 zum Beispiel auf der Bahn?
Auf 1500 ist es eine 1547 auf der langen Bahn.
Ja. Oh, schon sehr, sehr ordentlich.
Ja, immer noch eine Minute von der Weltspitze entfernt. Ja. In Deutschland war das damals Platz 4.
Mhm. Prima. Ja. Super. Und um so ein Level zu erreichen, muss man natürlich auch entsprechend trainieren. Wie viele Stunden hast du so am Tag in der Woche trainiert?
Im Schnitt, also in den Hochzeiten jetzt für die, ja nicht Langdistanz, aber für die Langstrecke, 1500 Kraul, ja. Haben wir schon bis zu 80, 90 Kilometer in der Woche absolviert im Wasser. Also. Und auf Stunden hochgerechnet, ich würde jetzt mal sagen 25, 30 Stunden vielleicht.
Ja. Okay.
Ja. Also schon recht viel Zeit im Wasser verbracht.
Ja. Allerdings, ja. Ja. Das heißt, du hast dann vielleicht auch auf einiges verzichtet, was andere Jugendliche in deinem Alter neben dem Sport halt getan haben. Vielleicht Partys und Disco-Mädchen.
Ja, also das war schon so, klar, als ich in die Pubertät kam. Es war so mit 16, 17 dann, war das schon ziemlich uncool, dann abends um 23:45 vom Vater vor der Disco abgeholt zu werden. Und ich war definitiv der Uncoolste in der Klasse. Ja. Und dann halt auch, de facto habe ich da nie was getrunken. Mhm. Und man war schon so ein bisschen, ja, auf der einen Seite war man Außenseiter, auf der anderen Seite haben wir auch mit meiner Schule damals Jugend trainiert für Olympia in Berlin das Bundesfinale gewonnen. Und hatten da sozusagen als die Schwimmer des Gymnasiums, hatten wir da schon eine Sonderstellung. Mhm. Und da hat schon der eine oder andere auch zu uns hochgeschaut und hat gesagt, oh, die Jungs, die haben auch mal was gerissen.
Okay.
Und dann hat es auch wieder mit den Mädels ein bisschen besser funktioniert.
Genau, das heißt, der Leistungssport hat es wieder ausgeglichen.
So ist es.
Prima. Ja. Dann habe ich noch gelesen in der Vorbereitung, du hast angefangen zu studieren in Heidelberg, Englisch und Sport. Mhm. Und hast dann 1996 das Studium dort abgebrochen, würde ich sagen, um in die USA halt auszuwandern. Was war so der Hauptmotivator für die Entscheidung?
Also von außen sieht es definitiv so aus, als hätte ich da meine Zelte in Heidelberg abgebrochen komplett, aber es war eigentlich ein bisschen anders. Ich hatte, wie gesagt, angefangen mit Sport und Anglistik auf Lehramt zu studieren in Heidelberg und habe aber relativ schnell gemerkt oder habe einfach im ersten Semester gemerkt, hoppla, dein Englisch ist gar nicht so gut und vielleicht solltest du das mal ein bisschen verbessern. Mhm. Und habe mich dann mit ein paar Teamkollegen, die schon in Amerika studiert hatten oder auch in Amerika waren, unterhalten, wie das so alles funktioniert und mit Sportstipendium und so weiter. Habe da meine Fühler ausgestreckt und hatte letztendlich ein Angebot dann bekommen von einigen Unis. Und das Attraktivste fand ich irgendwie so die University of Miami.
Welcome to Miami.
Weil man da eben auch das ganze Jahr im Freibad schwimmen kann. Perfekt. Und dann gleichzeitig noch Englisch lernt. Und eigentlich war mein Plan, für ein Jahr nach Amerika zu gehen, dann zurückzukommen und das Studium in Heidelberg zu beenden.
Okay.
Aber es kommt ja oftmals anders und gerade als man denkt.
Okay, das heißt, du hast in Miami Wirtschaftswissenschaften oder Economics studiert und parallel noch weiter trainiert.
So ist es, so ist es. Also es ist ja ganz anders aufgehängt in den USA, das Sportsystem über das College bzw. die Uni, als in Deutschland. Und das war auch ein entscheidender Faktor, der für Amerika gesprochen hat, weil es da wirklich, zumindest ist es jetzt, ist ja 15 Jahre her, es war wesentlich einfacher, das Studium mit dem Sport zu verbinden, durch das System einfach, im Vergleich zu Deutschland, obwohl auch die Uni Heidelberg damals zuvorkommend war, aber bei weitem nicht, sie hatten einfach nicht die Möglichkeiten, wie sie in Amerika vorhanden sind.
Was waren so die Hauptunterschiede im Vergleich zum deutschen System? Ihr habt dann wahrscheinlich im Team trainiert, ähnlich wie in Deutschland auch, aber einfach von den Rahmenbedingungen, was war da so anders?
Also der ist natürlich ein großes, breites Thema, aber um es mal auf wenige Punkte zu bringen, oder der entscheidende Punkt ist der letztendlich, dass man als Athlet für die Uni startet an sich und jetzt nicht wie in Deutschland für den Verein und praktisch, dass der Sport im Verein abläuft und die Uni ist die Uni, sondern dort ist eben beides irgendwie verschmolzen. Und das bewirkt oder beziehungsweise das erreicht man dann so in Amerika, dass die Trainingszeiten jetzt nicht direkt auf die Uni-Zeiten abgestimmt sind, aber es ist einfach mal so, dass man früh trainiert, irgendwie bis, sag ich mal, 9 Uhr und erst dann gehen die Kurse los, gehen die Vorlesungen los und die gehen eben dann auch nur nachmittags bis, sagen wir mal, 15 Uhr und dann ist eben wieder ein Block fürs Training frei oder offen und das ist schon recht gut reglementiert, dass sich das Training nicht mit der Uni überschneidet.
Okay. Ja.
Das ist, glaube ich, der Hauptunterschied.
Okay, weil ich frage deswegen, das könnte vielleicht auch interessant sein für aktuelle Leistungsschwimmer, die über einen ähnlichen Schritt nachdenken, zum Beispiel in die USA zu gehen.
Oder? Definitiv, und auch Triathleten. Also es wird mittlerweile Triathlon im College, also an der Uni, auch angeboten als College-Sport. Ja, als Mannschaftssport in den USA. Und auch da werden schon Stipendien vergeben.
Okay. Du hast es vorhin erwähnt, Jugend trainiert für Olympia. Das heißt, Olympiade war definitiv ein Thema für dich, oder?
Definitiv. Also 1996 und 2000 war es jetzt nicht super knapp, also dass ich es nicht geschafft habe. Ja. Aber es war definitiv, es ist das Ziel eines jeden Triathleten oder eines jeden Athleten in der olympischen Sportart, zu Olympia zu kommen. Und 1996 hatte ich mich auf die 400 Graul spezialisiert, 2000 dann eher auf die 200 Graul. Hat beide Male jetzt nicht geklappt. 2000 habe ich aber parallel eben auch noch meinen Uni-Abschluss gemacht. Hätte, wäre, könnte. Am Ende des Tages bin ich glücklich mit den Dingen, so wie sie gelaufen sind, und mit der Schwimmkarriere. Also hat einfach nicht sollen sein.
Du bist nicht traurig drüber?
Nein. Also danach kamen ja noch tolle Triathlon-Jahre und von daher ist alles gut.
Bist du damals, selbst nach der verpassten Olympiateilnahme in Sydney, dennoch nach Australien gereist, um deine Teamkollegen zu unterstützen? Oder hast du die Olympischen Spiele und die entsprechenden Schwimmrennen halt am Fernsehen angeschaut?
Ich bin in die entgegengesetzte Richtung geflogen, nämlich nach New York, und habe dort meinen Job angefangen.
Prima. Wo hast du angefangen zu arbeiten, wenn ich fragen darf?
Ich habe an der Wall Street angefangen. Und weil man traut sich ja kaum noch zu sagen, bei einer Investmentbank.
Klasse, sehr gut. Und gut, wie bist du dann auf den Triathlon-Sport gekommen?
Das war dann auch in New York, in diesem ersten Herbst an der Wall Street. Da hat mich ein sehr guter Freund besucht und hat sich angemeldet für den halben Ironman in St. Croix in der Karibik. Dann habe ich gesagt, naja, eigentlich könnte ich da ja so als dein Betreuer mitkommen. Und dann hat er gesagt, nee, wenn du mitkommst, dann machst du auch mit. Und nachdem es eben gerade bei den Banken im ersten Jahr, also bei der Investmentbank in Amerika, ist es eigentlich damals so gewesen, dass man nicht nach Urlaub gefragt hat. Das war eigentlich verpönt oder ein Unding. Und deswegen musste ich dazu sozusagen diese eine Woche Urlaub auch gut verkaufen.
Und du hast nur eine Woche gehabt?
Du hast eigentlich nur eine Woche gehabt, genau. Mhm. Und die versuchst du dann eben auch, oder die musste ich dann eben verkaufen. Und habe gesagt, hier, ich mache da so einen Ironman. Und das fand meine Chefin total toll. Okay. Ich sagte, Jan, da musst du hingehen. Und so bin ich letztendlich so richtig in den Triathlon reingekommen. Aber auch schon Anfang der 90er Jahre, also als Triathlon noch wirklich in den Kinderschuhen gesteckt hat, auch da habe ich schon die ein oder andere olympische Distanz, damals war es ja noch nicht olympisch, aber Kurzdistanz absolviert. Aber das war eher regional, also bei uns in Oberfranken.
Okay. Und damals bei dem Halb-Ironman auf St. Croix, hast du dich da lange drauf vorbereitet? Oder weil, wie du gesagt hast, der Kollege hat dich angesprochen, Und das hört sich eigentlich nach einer ziemlich spontanen Geschichte an.
Die war äußerst spontan. Also das war Thanksgiving-Wochenende, genau wie jetzt gerade, ja, genau. Haben wir momentan. Und dann habe ich angefangen zu trainieren im Januar, also Ende Januar ging es los, habe mir ein Fahrrad gekauft, bin mit dem Fahrrad dann immer schön an der Westseite von Manhattan hoch und runter gefahren,
ja.
Und bin im Central Park bin ich gelaufen und ein Schwimmbad hatte ich auch da unten im Financial District.
Okay.
Ja, aber das war halt also am Wochenende eher, ne? Weil unter der Woche war schon Arbeiten angesagt,
ja.
Und vielleicht früh mal eine halbe Stunde geschwommen. Und dann bin ich da relativ entspannt dahin gefahren. Ich glaube, ich war das erste Mal in meinem Leben so richtig getapert, also richtig ausgeruht. Ja, und deswegen lief es auch so gut wahrscheinlich.
Und wie hast du abgeschnitten, wenn ich frage?
Ich habe damals meine...
Warst du schon First Out of Water?
Ich war First Out of Water und der zweitschnellste Amateur,
wow.
Also von allen. Und habe dann Hawaii-Ticket direkt bekommen. Ich dachte, ja, okay, dann mache ich halt da mit. Ja?
Sehr gut, prima. Und das heißt, du bist im gleichen Jahr, 2000?
2001.
2001 ja. Nach Hawaii gegangen.
Genau.
Quasi ins Mekka des Triathlonsports. Was ging dir da durch den Kopf, als du halt den Slot quasi gewonnen hast auf St. Croix und dann halt im Flieger saßt, Richtung Big Island?
Ich glaube, im Vorfeld gab es noch eine nette Anekdote. Und das war, also meine Kollegen dann, ich kam zurück nach New York und die waren total begeistert und es ist ja unglaublich, dass der da gleich sich für Hawaii qualifiziert hat, mhm. Und haben mir ein Trainingslager geschenkt mit Paula Newby-Fraser und Paul Huddle in Boulder, in okay. Colorado. Das war so ein 4 Tage Trainingslager.
Ja.
Im Juni 2001. Und dann bin ich da hingeflogen und mir ging es wirklich dreckig. Ich hatte vorher Magen-Darm-Grippe und ich konnte mich eigentlich kaum bewegen und bin da so ein bisschen die 3-4 Tage da rumgehampelt und am Abschlusstag wurde jeder in diesem Camp, es waren so 10 Leute, befragt, was sie denn noch in dem Sport erreichen wollen und was sie noch so an Rennen machen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich mache dieses Jahr in Hawaii mit und ich werde schnellster Schwimmer sein. Und alle haben mich ausgelacht. Also ja, der Deutsche da und das große Klappe und passiert nichts.
Show off erstmal.
Ja, okay. Ja. Gut, es ist dann so gekommen, dann haben nicht mehr allzu viele gelacht, dann haben sie sich auch gefreut. Aber ich saß im Flieger rüber, um da auf deine Frage zurückzukommen. Mhm. Und der Flieger war leer, das war kurz nach den Anschlägen, 11. September.
Ah, ja.
Und Amerika war geschockt und es haben auch viele natürlich dann nach Hawaii geschaut, um dem nationalen Stolz oder dem nationalen Gefühl da wieder ein bisschen aufzubauen, Trieb zu geben. Tim de Boom hat ja damals auch gewonnen als Amerikaner in dem Jahr, was sicherlich fördernd war für die Sache. Und ja, also ich bin aus dem Job halt direkt raus darüber geflogen und in der Vorbereitungswoche waren wir noch auf einem Angeltrip, also einem Hochsee-Angeltrip. Das war auch nicht so clever, weil alle, die dabei waren, haben die Fische gefüttert. Mhm. Das sollte man ja auch nicht machen in der Woche vor Hawaii. Also das war alles noch sehr abenteuergetrieben.
Okay.
Aber am Ende des Tages hat es geklappt mit First Out of Water. Mhm. Und der Rest des Rennens war für mich dann egal. Also ich dachte, ich mache das einmal Hawaii und dann ist alles vorbei.
Mhm. Ja. Und was hat für dich so den Reiz von Hawaii ausgemacht? Oder was macht das Rennen in Hawaii so zu etwas so Besonderem?
Gut, ich meine, das ist das Rennen, das ja. Mekka des Triathlon-Sports, das höchste der Gefühle.
Ja.
Und ich hatte davor auch schon während meiner Schwimmkarriere natürlich immer wieder mal so ein paar Triathleten im Becken gesehen. Und ich kannte damals auch schon Thomas Hellriegel und Lothar Leder hatte ich gerade kennengelernt.
Okay.
Und da hat man schon hingeguckt und gesagt, die Jungs sind aber echt ganz schön crazy drauf, was die da so machen.
Mhm.
Und ich habe aber auch jedes Jahr mir die Übertragung angeschaut aus Hawaii vom Ironman und dachte aber eigentlich, das ist viel zu verrückt, um da jemals hinzugehen. Ja, aber ja, plötzlich war ich dann selber dabei.
Und komischerweise danach, du bist eigentlich die Folgejahre nach 2001 ebenfalls wieder dorthin gekommen.
Ja, komischerweise.
Und das war, ja, und jeweils immer als First Out of Water. Und wenn man als Erster aus dem Wasser kommt, durch die Wechselzone rennt und als Erster auf die Radstrecke geht, was geht dann da durch den Kopf? Fühlt man sich sicher mal klar, man ist in der Situation des Gejagten, des Gehetzten. Ist doch mit Sicherheit ein gewisser Druck, mit dem man umgehen kann oder muss. Und wie bist du damit umgegangen?
Also vielleicht erstmal zwei Dinge vorab. Zum einen rein von der sportlichen Leistung her, also von der reinen sportlichen Schwimmleistung her, war ich mit Sicherheit im Schwimmen im Pool besser als Open Water oder generell Ironman. Also die Leistung im Pool, so eine 15:45 ist besser einzuschätzen als jetzt irgendwie eine schnelle Hawaii-Schwimmzeit. Ja. Das muss man mal ganz, ganz ehrlich dazu sagen. Aber es ist eben in Hawaii so, dass oder generell beim Ironman so, dass eben nur einer kommt zuerst aus dem Wasser. Klar. Und der ist dann eben A, der Gejagte, aber B, derjenige auch, der zumindest am Anfang dann die Medien um sich herum hat. Mhm. Und im ersten Jahr war es definitiv Spaß. Im zweiten Jahr war ich ja dann schon nicht mehr in der Bank und hatte das Hobby zum Beruf gemacht und musste damit auch Geld verdienen. Und die Sponsoren haben eben auch ganz klar gesagt, dass man da letztendlich als Erster aus dem Wasser ist, bis es von mir erwartet wird. Und entsprechend waren auch die Prämien gekoppelt daran, an die Fernsehbilder, an die Medienbilder, die dort kamen.
Okay.
Und dann war da schon auch Druck da, ja, das da sozusagen liefern zu müssen. Mhm. Und aber letztendlich dann das Gefühl, den wichtigsten Triathlon der Welt anzuführen, ist unglaublich, also unfassbar. Der Helikopter ist über allem drüber, genau. Und außenrum sind die Autos und die Motorräder und alles schreit und macht, zumindest am Anfang auf den ersten 10 Kilometern. Draußen in der auf dem Highway ist ja dann, ist es eher ein bisschen ruhiger. Aber unglaubliches Gefühl.
Okay.
Ja.
Gut für mich als Age-Grouper schwer nachzuvollziehen, der noch nicht auf Hawaii gewesen ist, also dort gestartet ist. Und motiviert mich jetzt.
Wobei ich dazu sagen muss, es ist dann eben auch psychologisch nicht so einfach, wenn man diese höchsten Hochs hat, gerade auch am Anfang des Tages, also in der ersten Stunde oder in den ersten zwei Stunden. Und dann kommen ja auch die psychologisch tiefsten Tiefs, die kommen schneller, als man denkt. Und da wäre es einem dann schon lieber, wenn das alles ein bisschen ausgeglichener wäre, weil man dann ja auch bessere Leistung bringt. Aber so war es halt immer. Also konnte ich auch nicht ändern.
Okay. Und hast du dann, um das auszugleichen, hast du dein Training entsprechend gesteuert, dass du halt mehr den Fokus manchmal auf Rad, Laufen halt gelegt hast? Oder war doch der Fokus mehr auf Schwimmen, um halt, wie du schon gesagt hast, auch die Sponsoren halt entsprechend ins Bild zu bringen, zu platzieren und zufriedenzustellen?
Also mir war es immer wichtig, als kompletter Triathlet jetzt vielleicht nicht anerkannt zu werden, weil ich denke, da habe ich schon auch gute Leistungen gebracht, aber nicht als einer in die Bücher einzugehen, der hier 46 und zerquetschte geschwommen ist, aber dann nach 15 Stunden ins Ziel kam. Das war mir schon immer wichtig. Und ich glaube, das habe ich auch erreicht, das habe ich auch geschafft, bin ja auch ganz ordentlich durchgekommen, die ein oder andere Male. Aber es war mir immer auch klar, dass ich dort nie unter den ersten 10 oder den Top 20 landen werden würde. Und von daher lag mein Hauptaugenmerk eben auf dem Schwimmen. Ja, weil das war damals eben auch meine Existenzgrundlage.
Klar. Kommen wir zum Thema Profi, oder Step zum Profi. Du hast gesagt, du bist 2002 quasi ins Profilager gewechselt. Ich sag mal, so ein Schritt in Richtung Profilager ist auch mit Herausforderungen verbunden, weil, wie du schon sagst, man bestreitet seinen Lebensunterhalt letztendlich mit dem Sport. Und hast du dem im Vorfeld, bevor du den Schritt gewagt hast, andere bereits Profis quasi um Rat gefragt, worauf es zu achten gilt? Oder war das einfach eine Bauchentscheidung und schwupps, bist du Profi geworden?
Es hat sich sogar noch mal ein bisschen rausgezögert, bis ich Profi geworden bin, weil ich mir in dem Jahr oder in dem Winter 2002, 2003 habe ich mir beim Surfen dann im Anschluss an Ironman noch die Schulter gebrochen und war dann erstmal unsicher, wie das überhaupt alles weitergeht, weil so als Schwimmer Schulterbrechen ist jetzt kein Spaß.
Ja.
Und da hatte ich wirklich, wirklich Glück, aber dann bin ich 2003 nochmal auf Nummer sicher gegangen und bin als Age Grouper gestartet und dann erst 2004 ins Profilager gewechselt mit Profilizenz. Und aber im Nachhinein es war jetzt kein großer Unterschied. Also das ist einfach halt ein Stück Papier, was man unterschreibt und dann entsprechend klar mit Anti-Doping-Überwachungssystem und Profilizenz und was es auch nach sich zieht. Aber in der Summe war das jetzt keine Riesenveränderung.
Okay. Ja. Du sagtest schon, letztendlich ist Unterschrift und ein Blatt Papier. Das heißt, jeder kann Profi werden letztendlich? Oder wie wird man Profi? Wie erwirbt man diese Lizenz?
Gut, ich weiß es jetzt nicht 100%, wie es heutzutage ist, aber es war letztendlich damals so, dass man da jetzt sagen musste, dass man, dass die Haupteinkünfte letztendlich vom Sport kommen. Mhm. Und aber gut, das ist ja ein dehnbarer Begriff, oder das kann man ja dehnen, die ganze Geschichte. Mhm. Und von daher ist es wirklich so, dass wenn du morgen Profi werden möchtest, dass das durchaus machbar ist. Ja.
Okay.
Ja.
Prima. Wie war das? Gut, 2004 bist du in Frankfurt die schnellste je geschwommene Zeit auf die 3,8 Kilometer geschwommen mit 42,17. Beschreib den Moment, als du gesehen hast, als du aus dem Langener Waldsee gestiegen bist und gesehen hast, 42,17, Buja.
Das war, also ich habe da wahnsinnig viel drauf hintrainiert. Mhm. Ich wusste auch, dass das eine meiner letzten Chancen sein würde, weil 2002 und 2003 habe ich immer so ein bisschen das Ganze mitgenommen und gedacht, naja, irgendwann werde ich den Rekord schon mal schwimmen. Mhm. Und ich hatte mir dann wirklich einen minutiösen Plan gemacht für das Rennen oder für das Schwimmen. Mhm. Und habe mir von der Schwimmstreckenleitung habe ich mir die genauen GPS-Daten der einzelnen Bojen geben lassen und wusste dann immer, an welcher Boje ich zu welcher Zeit sein musste. Okay. Habe also auch eine Uhr dabei gehabt und habe wirklich nicht an jeder Boje, aber so jede dritte, vierte Boje habe ich auf die Uhr geschaut. Mhm. Und wusste dann genau, ich muss da und da sein und konnte es vergleichen, wusste, ich war auf Kurs.
Okay.
Und ganz am Anfang war noch ganz nett, da war ein Führungskajak. Mhm. Und das Führungskajak, weil der war so, weil es noch relativ dunkel war, hatten die unten noch ein Licht befestigt. Und das Licht hat das Führungskajak so langsam gemacht, dass ich aufs Führungskajak mehr oder weniger draufgeschwommen bin, und weil ich schneller war als die.
Ja.
Und das auch noch ein paar Sekunden sogar gekostet hat.
Okay.
Aber es war jetzt nicht so, ich komme aus dem Wasser raus und ich bin wahnsinnig überrascht, dass ich jetzt den Rekord hatte. Es war geplant.
Ja.
Ich dachte, dass ich in dem Bereich schwimmen kann.
Ja.
Und dann ist einfach nur der Plan aufgegangen, mehr oder weniger. Natürlich habe ich mich riesig gefreut und es hat auch den Rest des Rennens beflügelt.
Ja.
Und immerhin, das muss man immer noch dazu, das möchte ich gerne dazu sagen, waren es dann noch am Ende eine 9,06.
Prima.
Ja, und das eben nach einer 42,17 im Wasser.
Sehr gut.
Ja.
Und siehst du über kurz oder lang jemanden aus dem Triathlonsport, der diesen Rekord knacken könnte?
Ich glaube, dass da mit Sicherheit, wenn da ein Schwimmer kommt, also ein guter Open-Water-Schwimmer im Weltklasse-Bereich, dass der die Zeit knacken kann. Mhm. Also das, so ein Thomas Lurz zum Beispiel
macht jetzt keinen Triathlon.
Macht noch keinen, aber ich könnte schon sein, dass er mal Triathlon macht.
Okay.
Der würde da wahrscheinlich 40 Minuten schwimmen. Und der lacht sich kaputt über 42,17.
Mhm.
Ja.
Kommen wir vielleicht zum Trainingsumfang während einer Triathlonphase. Du hast vorhin gesagt, im reinen Leistungsschwimmsport 80-90 Kilometer pro Woche. Wie war so dein Trainingsumfang während deiner Triathlon-Profikarriere? So pro Woche zum Beispiel. Das heißt, 500 Kilometer Rad oder?
Das nennt man immer so ein bisschen als Standard, 500 Kilometer Rad. Ja, also es ging auch in die Richtung. Mhm. Wobei ich dazu sagen muss, ich habe es ähnlich gehalten wie der Stefan Holzer. Ich habe relativ spät bin aufs Rad gegangen und habe im Winter wirklich viel im Langlauf gemacht, viel Crosstraining gemacht.
Okay.
Und es ging eigentlich bei mir mit dem Rad immer erst im März los.
Okay.
Damals gab es aber auch noch keinen Triathlon in Abu Dhabi am 2. März. Und damals war die Saison einfach noch viel kürzer.
Mhm.
Also das ist ja heutzutage wirklich, kannst ja jeden Monat eine Langdistanz machen, rund ums Jahr. Mhm. Und das war damals einfach noch nicht der Fall.
Okay.
Von daher. Aber um zurückzukommen auf die Frage, also im Schnitt waren das, ja, ich habe immer ein bisschen Probleme gehabt mit dem Laufen, wenn ich zu viel gelaufen bin, weil ich war halt recht verletzungsanfällig da.
Mhm.
Durch die Schwimmerei der 20 Jahre davor.
Ja.
Und das waren immer so, im Schnitt 60 Kilometer konnte ich laufen, recht beschwerdefrei.
Okay.
500 Rad und geschwommen bin ich dann nicht mehr so viel. Also vielleicht im Winter mal so 10, 15 Kilometer, im Sommer waren es dann schon 20, 25. Mhm.
Okay.
Ja.
Und dann gab es auch manchmal Momente während deiner Profikarriere, in denen du auch mal keine Lust zum Trainieren gehabt hast?
Die gab es definitiv.
Hast du damals allein trainiert oder?
Als Triathlet.
Oder in der Gruppe, ja.
Ich habe Sowohl als auch. Mhm. Also wenn man ist da zwar schon so ein bisschen der Lonely Warrior, der da draußen rumrennt und radelt und fährt und läuft, aber ich habe viel mit dem Lothar Leder hier trainiert in Darmstadt. Ich habe damals auch in Darmstadt gewohnt. Und dann war ich ein Jahr in Coburg, da habe ich mehr alleine trainiert. Es war immer unterschiedlich. Und die Trainingslager, da waren wir oft zusammen mit dem Team Erdinger alkoholfrei, was damals so in seinen Kinderschuhen war. Aber da hat man sich auch oft getroffen.
Okay. Gut, ja. Und du hattest einen Trainer, der dir Trainingspläne geschrieben hat, oder hast du das alles selbst?
Ich hatte einen Trainer.
Wer war das?
Klaus Ludwig.
Das sagt mir jetzt nichts.
Der hat den Rainer Müller-Horner trainiert aus Nürnberg. Mhm. Und später hat er jetzt auch über viele Jahre den Michael Günner trainiert.
Okay. Ja. Und gut, das heißt, nochmal auf meine vorherige Frage zurückzukommen, gab es manchmal Situationen, wo du keine Lust gehabt hast zu trainieren?
Ich habe gedacht, du hättest das jetzt vergessen.
Nein.
Nee, also gerade jetzt nach dem Ironman Hawaii, das bestätigen auch alle anderen Profis oder auch mit Sicherheit die Age-Gruppe, da fällt man auch psychologisch in so ein tiefes Loch rein, dass man die Hochphase hält irgendwie noch so ein paar Tage an.
Okay.
Und da ging es auch, oder da ging es bei mir zumindest, ging es da echt richtig in den Keller. Jetzt nicht mit Depressionen, aber schon, wo man so gesagt hat, gerade wenn man dann zurück nach Deutschland geflogen ist, November, dunkel, Nebel, kalt.
Eigentlich müsste man auf Hawaii bleiben.
Ja, eigentlich müsste man da bleiben. Aber das war schon die schwierigste Zeit, sich dann im Dezember wieder so zu motivieren, wieder anzufangen. Und dann ging auch nichts. Dann ist man irgendwie eine halbe Stunde gelaufen und war fix und fertig. Mhm. Das war schon schwierig. Mhm. Ja. Aber wenn sich dann so die ersten Trainingserfolge eingestellt hatten im Februar, März und es dann vorwärts ging, das hat dann schon wieder Spaß gemacht.
Okay. Kommen wir vielleicht noch abschließend zum Thema Triathlon auf die Triathlon-Szene allgemein. Wie würdest du die Triathlon-Szene, die zu Mitte der oder vor 5-6 Jahren geherrscht hat, oder als du angefangen hast mit dem Triathlon-Sport, wie würdest du die beschreiben? Gibt es da gravierende Unterschiede zu der Szene von damals zu heute, oder ist es? Ich denke, ich habe irgendwie den Eindruck, als wäre es halt mehr so technikgetrieben. Also jeder versucht, das leichteste Rad zu haben und achtet auf Carbonfelgen. Und waren solche Technik-Details damals schon zu deiner Profikarrierezeit wichtig, oder war das eher nebensächlich?
Es haben damals auch schon, also die Triathlon ist ja generell dafür bekannt, dass wir immer versuchen, technisch am letzten Stand der Technik oder am letzten Stand der Forschung zu sein. Hm. Und als sehr innovative und progressive Sportart. Mhm. Und ich glaube, das war schon, also zumindest zu der Zeit, als ich aktiv war, war das der Fall. Heute ist es definitiv teilweise etwas zum Extrem getrieben.
Ja.
Aber generell halte ich es für eine sehr gute Entwicklung, weil es bringt die Industrie nach vorne, es bringt den Sport nach vorne und es ist einfach Fortschritt da. Und gerade bei, wenn man andere Sportarten sich anschaut, was dort reglementiert wird, finde ich es im Triathlon schon gut, dass es noch relativ offen ist.
Klar. Ja. Du hast das Thema Industrie angesprochen. 2007, wenn ich richtig informiert bin, hast du mit dem Profisport aufgehört und hast dein eigenes Unternehmen gegründet, Sailfish. Wie kam es dazu? Was war der Motivator halt für dich, dich selbstständig zu machen?
Also 2007, die Gründung von Sailfish ist richtig. Ich war allerdings davor auch schon ein bisschen unterwegs in Sachen Selbstständigkeit, weil schon nach 2 Jahren eigentlich als reiner Profi war das mir, ich will jetzt nicht sagen nicht genug, aber mir hat irgendwie auch ein bisschen der Ausgleich gefehlt, was noch neben dem Sport zu machen. Mhm. Und also Profisport an sich ist natürlich ein Traum, das mal gemacht haben zu dürfen. Mhm. Aber man kann sich ewig machen und man muss dann schon irgendwann mal gucken, denke ich, dass man die Weichen auch für später stellt. Mhm. Und dann bin ich eben in den Vertrieb von Neoprenanzügen eingestiegen. Das war schon 2004.
Das war bei Xterra, oder?
Genau. Mhm. Und das lief 2004, 2005 und 2006. Und dann wurde 2007 haben wir dann war ich mit einem Partner zusammen in einem anderen Unternehmen, und dort haben wir letztendlich dann Sailfish geboren. Mhm. Und ja, 2008 war, hatte ich glaube ich letztes Jahr meine Profilizenz, wobei es ist auch da, man kann noch eine Profilizenz haben und man muss dann kein Rennen mehr machen oder man macht dann noch ein Rennen, wie auch immer. Aber das war so ein fließender Übergang, glaube ich. Es wurde einfach vom Geschäft her so aufwendig und so zeitaufwendig, dass es mit dem Sport nicht mehr zu vereinbaren war. Und ich muss aber sagen, dass ich wirklich auch zufrieden war mit dem, also ich konnte gut abschließen mit dem Sport, weil ich irgendwo gefühlt habe, okay, ich habe zumindest für meine Möglichkeiten das erreicht, was ich erreichen wollte. Vielleicht nicht unbedingt das, was ich erreichen hätte können, wenn die eine oder andere Stellschraube noch besser getuned gewesen wäre, aber im Großen und Ganzen
war ich sehr, sehr viel erreicht.
Also. Ja, war ich super happy. Und genau. Und dann ging es ja gleich mit Selfish los und das war auch ja, von Anfang an recht erfolgreich. Von daher alles gut.
Warum heißt eigentlich dein Unternehmen Selfish? Was war der Grund, deinem Unternehmen gerade den Namen zu geben? Weil Selfish steht für übersetzt Fächerfisch oder Segelfisch. Mhm. Was war der Grund?
Also wir waren auf der Suche nach einem Namen für die Marke. Und ich könnte sagen, der Hai war vergeben, der Wal war vergeben.
Delfin.
Delfin war auch weg. Musste man einen anderen Fisch suchen. Nee, aber...
Nemo.
Ja, aber wir hatten das damals ausgeschrieben in der Firma. Und auch privat hatte ich Freunde und Freundinnen befragt. Und es war dann einfach so, dass der Fächerfisch oder der Sälfisch der schnellste Fisch der Welt mit Spitzengeschwindigkeiten bis zu 111 km/h
okay.
im Wasser. Und dann hat er eigentlich ganz gut gepasst mit First Out of Water. Also eigentlich hat es gepasst wie die Faust aufs Auge.
Genau.
Und dann ging es eben ans Logo und an die Wortbildmarke ran. Und dann ergab eins das andere und da gab es keine große Diskussion. Es war vor allen Dingen auch prägnant. Das war wichtig.
Und wenn du so zurückdenkst an das erste Jahr als Unternehmer, weil ich denke, der Markt, gerade im Neoprenbereich, ist relativ eng. Also es gibt noch weitere Konkurrenten. Wie viele Mitarbeiter hast du damals gehabt im ersten Unternehmensjahr? Warst du allein? Hast du es allein aufgebaut? Und wie viele Mitarbeiter hast du heute?
Also wir waren 2007 de facto zu zweit, die das eigentlich alleine gemacht haben. Und dann 2009 hatte ich dann schon drei Mitarbeiter. Und jetzt sind wir momentan zu sechst und nächstes Jahr wahrscheinlich dann zu siebt.
Okay.
Ja.
Stetiges Wachstum.
Ja, also gesundes Wachstum.
Okay.
Ja.
Und vielleicht so zum Thema Neoprenanzug. Wie kann man sich den Prozess von der Idee, ein neues Produkt im Bereich Neopren auf den Markt zu bringen, bis zur letztendlichen Fertigung oder Auslieferung an den Endkunden vorstellen? Weil jetzt, ihr habt letztens G-Range rausgebracht, ab der letzten Jahre. Jetzt noch die Special Edition Railroad Brothers. Kommen die Ideen aus dem Team oder primär von dir?
Die Ideen kommen aus allen Richtungen. Also die Ideen kommen zum einen auf der Einkaufs- oder Entwicklungsseite von den Materiallieferanten oder den Materialproduzenten, die dann irgendwann mal kommen oder man geht zu ihnen hin und sagt, hey, was habt ihr Neues? Habt ihr was Neues entwickelt? Gibt es ein neues Jersey, also ein neues Innenfabric?
Ja.
Gibt es ein neues Neopren? Gibt es eine neue Beschichtung?
Okay.
Gibt es ein neues Verfahren der Schweißung, der Nähte, was auch immer? Also da gibt es immer wieder Neuerungen und da muss man einfach am Puls der Zeit sein. Das ist das eine. Das andere ist natürlich klar, es spielt auch meine Erfahrung in dem Sport oder gerade im Schwimmen mit rein, dass ich mir das anschaue und ich teste jedes Produkt selbst in allen Protophasen und schaue mir an, wie sich der Anzug im Wasser verhält und versuche auch letztendlich nachzuvollziehen, wie es denn wäre, wenn ich jetzt nicht schwimmen könnte oder schlecht schwimmen könnte. Also nicht nur, dass ich das eben nicht nur für die guten Schwimmer entwickle, sondern eben auch für jemanden, der seine technischen Probleme hat. Und dann kommt noch Input immer wieder natürlich vom Markt beziehungsweise von unseren Profiathleten, also die uns einfach da immer wieder mal Mails schreiben, uns anrufen und sagen, hey, da könnte man was machen, hier könnte man was machen und das geht alles mit in die Entwicklung mit ein.
Okay.
Ja.
Und dann gibt es auch Testschwimmen, wo Age-Grouper zum Beispiel deine Produkte testen können?
Ja, also wir sind der Hersteller, würde ich jetzt mal behaupten, mit einer der größten Testschwimmtour in Deutschland im Jahr. Mhm. Das heißt, wir sind im Grunde genommen in allen größeren Städten vertreten. Das Ganze beginnt meistens im Februar und endet dann so mit, wenn die Wettkämpfe beginnen, Ende Mai, Mitte, Ende Mai.
Okay, ich denke mal nähere Infos dazu auf deiner Website,
oder? Nähere Infos dann, ja, safest.com ab Januar.
Jetzt hast du eben noch gesagt, du hast 6 Mitarbeiter zurzeit. Wie kann man sich Jan Sibbersen als Chef vorstellen? Was meinst du, wenn ich deine Mitarbeiter fragen würde, was zeichnet den Jan Sibbersen als Chef aus? Was würden die antworten?
Wir können gerade rausgehen. Nee, bei uns herrscht eine sehr...
Eher streng oder eher...
Nein, bei uns herrscht eine sehr familiäre Atmosphäre, würde ich behaupten. Und meine Tür ist mit wenigen Ausnahmen wie jetzt gerade, wo es ruhig sein muss, ist die immer offen. Und wir zeichnen uns dadurch aus, dass wir nicht nur uns auf die Fahne schreiben, dass wir ein gutes Team sein möchten oder Teamarbeit eben nach vorne stellen, sondern wir leben es wirklich. Also das ist, und das ist wirklich auch ein Asset, wo ich sage, da muss man auch Glück haben. Also dass die Mannschaft einfach so zusammenkommt, wie sie ist und dann irgendwo homogen zusammensteht und dass dann eben 1 plus 1 plus 1 plus 1 nicht auch immer 4 oder 5 ergibt, sondern eben ein bisschen mehr. Mhm. Und ich glaube, das ist was, was uns auszeichnet, dass alle wirklich wissen, worum es geht in so einer kleinen Firma. Jeder weiß, dass er selbst viel bewegen kann. Und ich versuche auch, jedem Mitarbeiter die Freiheiten zu geben, dass er sich entsprechend seiner Stärken entfalten kann.
Okay.
Ja,
Und sind alle deine Mitarbeiter selbst Triathleten, oder?
Nein. Also wir haben 2 Triathleten im Team, einen Mountainbike-Radfahrer und ein Mädel, das spielt Softball, hat mit dem Triathlon gar nichts am Hut. Und dann noch eine Angestellte, die läuft ein bisschen, aber ansonsten.
Okay. Ja.
Also ein bisschen Grundenthusiasmus für Sport schadet nicht,
klar,
um bei uns zu arbeiten, aber man muss kein Triathlon machen.
Okay.
Ja.
So, jetzt ist, das haben wir eingangs des Interviews erwähnt, oder hast du erwähnt, ist der in Kürze in Lang die Selfish Night of the Year. Das heißt, ich würde es als Jahresabschlussfeier des Triathlonsports bezeichnen. Selfish ist der Hauptorganisator. Wie bist du damals auf die Idee gekommen, so eine Art Jahresabschlussfeier zu organisieren?
Ich war bei einem Freund, der Vorsitzender ist von den Triabolos in Hamburg, auf einer Art Weihnachtsfeier von dem Verein. Und dann saßen wir danach bei ihm in der Küche, spät in der Nacht beim Erdinger Alkoholfrei. Ich mache jetzt mal ein bisschen Schleicher. und saßen dann, da habe ich gesagt, Ingo, das war eine richtig super Party heute Abend, aber das müsste man eigentlich auch mal in groß machen. Und er so, ja, wie in groß und plapper, plapper. Und ich sage, ja, warte mal ab. Und dann haben wir uns hier hingesetzt und haben gesagt, hier, was wirklich fehlt, weil das in dem Sport fehlt, ist ein würdiger Abschlussrahmen für das Jahr, wo nochmal alle zusammenkommen. Wir sind irgendwo noch eine Familie, wenn man sich die Sportart in der Summe anschaut, wie viele Leute sich damit beschäftigen. Klar. Und ich bin nun mal in einer Situation, wo ich gerade eben auch alle Veranstalter kenne, sehr viele Athleten kenne über Sponsoring etc. Und wir auch hier eben im Rhein-Main-Gebiet auch noch zentral in Deutschland sind. Und dann ergab eins das andere und dann haben wir gesehen, hey, das ist gar nicht vielleicht jetzt zumindest von der Infrastruktur her und vom Setup ist das keine Riesenhürde. Es ist nur die Frage, kriegen wir die Halle voll? Das war das, wo wir wirklich halt im ersten Jahr voll im Risiko waren. Aber es hat geklappt und jetzt im dritten Jahr würde ich sagen, Mission accomplished.
Okay.
Ja.
Wie viel Zeit steckt in so einem Event als Vorbereitungszeit? Weil ich denke, das macht sich nicht innerhalb von einer Woche, sondern da ist viel Vorlaufzeit erforderlich.
Ja. Also wir merken, ich habe einen externen Organisationsleiter, der letztendlich für die Gesamtorga verantwortlich ist. Der steckt mit Sicherheit 1 bis 1,5 Monate Arbeitsstunden rein.
Okay,
schon. Und dann habe ich noch eine Mitarbeiterin komplett abgestellt, mehr oder weniger für einen Monat. Und ich würde auch mal behaupten, dass ich mindestens 50 Stunden in das Event stecke. Also in der Summe sind es wahrscheinlich um die 300-400 Arbeitsstunden, die da reingehen.
Wahnsinn. Ja.
Und das sieht man halt nicht. Und das alles ist dann innerhalb von 5 Stunden vorbei.
Ja, genau. Ja. Deswegen finde ich es wichtig, halt sowas mal anzusprechen,
ja,
als es halt bekannt wird. Und wie viele Gäste werden bei der Sailfish Night erwartet?
800.
Jetzt in diesem Jahr. 800. Und worauf können sich die Gäste an dem Abend freuen? Was ist so das Rahmenprogramm?
Wir wollen natürlich
noch für nächstes Jahr.
Ja, genau. Wir wollen natürlich immer im Vorfeld so wenig wie möglich verraten. Aber das Rahmenprogramm ist in den letzten 3 Jahren de facto immer sehr ähnlich gewesen. Wir beginnen mit, ganz wichtig für Triathleten, das erste Mal was zu essen bekommen. Es gibt erstmal ein reichhaltiges Buffet. Im Anschluss gibt es eine Interviewrunde mit den Topstars oder einigen Topstars der Szene.
Ja.
Dann gefolgt von einem Rückblickfilm, der von trimark.de präsentiert wird und auch auch produziert wird. Dann gehen wir zu der Verleihung der DTU Deutschland Cup-Sieger, was gefolgt von den Triathlon Awards. Da werden also morgen die Awards in den Kategorien Triathlet und Triathletin des Jahres vergeben, Shootingstar und Rennen des Jahres, diese 4 Awards. Und zum Abschluss gibt es dann noch eine Charity-Tombola. Da haben wir dieses Jahr Preise im Wert von knapp 25.000 Euro.
Prima.
Und da wird der ein oder andere morgen mit einem neuen Fahrrad nach Hause gehen.
Spitze. Also ja. Motivation für die Menschen oder für die Hörer, die dieses Jahr keine Karte mehr bekommen haben, auf jeden Fall nächstes Jahr dabei zu sein. Gut, so zum Abschluss hätte ich noch so Standardfragen, die ich eigentlich jedem Podcast-Gast stelle. Du hast schon ziemlich viel erreicht in deinem Leben. Welche Ziele hast du noch in deinem Leben? Was möchtest du noch erreichen?
Die Frage stelle ich mir natürlich auch immer wieder mal, jetzt nicht jeden Tag, aber definitiv mehr als einmal im Jahr. Und man schaut sich natürlich dann auch erstmal in der Vergangenheit um. Ne? Was hat in der Vergangenheit funktioniert und was war gut? Und ich glaube, wenn man die aktuelle Situation, ich möchte es jetzt nicht sagen, einfrieren könnte, dann würde ich sagen, aber dann würde ich es gerne tun, weil ich bin glücklich. Ich habe ein kleines, florierendes Unternehmen in einem Bereich aufgemacht, was mein Hobby war und ein Hobby zum Beruf gemacht. Also da kann ich mir schon mal nichts Besseres vorstellen.
Ja.
Ich bin gesund. Ich habe ein saisonales Geschäft, hochsaisonales Geschäft, was mir auch aber im Winter über 1-2 Monate gewisse Freiräume gibt, um auch wieder, die man aber auch braucht, um wieder abzuschalten und wieder Energie zu sammeln für die neue Saison. Und ich war mal in einem Großkonzern mit 20.000 Mitarbeitern. Ich habe das gesehen. Ich weiß jetzt hier, wie es ist im Kleinen. Macht mir mehr Spaß, deutlich mehr Spaß. Und es kann so weitergehen. Man ist teilweise zum Wachstum verdammt. Man muss manchmal wachsen, um einfach dabei zu bleiben, um nicht selbst geschluckt zu werden.
Ja.
Das ist definitiv auch in unserer Branche der Fall. Aber im Großen und Ganzen bin ich da recht offen, ohne große Visionen und Ziele, sondern eher meinen Prinzipien treu zu bleiben, weil die haben dann eigentlich als Resultat davon gehabt, dass die Ziele oder dass die Ergebnisse gut und positiv waren. Und deswegen glaube ich eher so, eher in Richtung Prinzipientreue als große Ziele für die Zukunft aufzustellen.
Das heißt, never change a running system.
So ungefähr,
okay.
Genau. Genau.
Ja. Und abschließende Frage, wo siehst du dich in 10 Jahren? Noch in Deutschland? Noch oder vielleicht doch nach Hawaii? Oder in Hawaii?
Nein, also mein Traum wäre es natürlich, irgendwann mal im Langen Hawaii 10 eine Insel aufzuschütten und dort dann das Sailfish Headquarters hinzubauen. Aber
ich kann mit Kai weitersprechen.
Den sehe ich ja morgen. Aber ich sehe uns weiterhin hier im Rhein-Main-Gebiet. Wir waren jetzt letzte Woche gerade so, haben wir so ein paar Strategietage gemacht innerhalb, also intern in der Firma. Und da gab es einige sehr interessante Ansatzpunkte, wo die Reise hingehen könnte. Kann ich natürlich nicht verraten. Aber ich werde, denke ich mal, ziemlich sicher der Branche treu bleiben in den nächsten 10 Jahren.
Prima. Gut, dann sind wir schon am Ende des Interviews angekommen. Ich bedanke mich sehr, sehr bei dir für die Zeit, die du genommen hast. Jan Silbersen war mein Gast und ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es auf jeden Fall gefallen und sehr, sehr viel Spaß gemacht, das Interview. In dem Sinne, bleibt sportlich und bis bald. Ciao, ciao, euer Marco.